Hallo Philipp.
Hallo Antonia.
Wie ist es, mein Junge?
Es ist sehr gut, sehr gut. Du hast mich gerade etwas warten lassen, das kann ruhig alle wissen.
Ja.
Aber ist nicht so schlimm. Eigentlich finde ich das nicht schlimm, wenn man nicht so pünktlich ist. In diesem Fall aber bin ich heute Morgen schon, weil wir etwas früher anfangen als sonst, war ich sehr im Stress, weil eine Riesenladung Hühnerfutter gekommen ist. Und der Typ wollte, der Spediteur hat Schwör, der musste seine Palette wieder mitnehmen, falls es hier irgendwen interessiert. Mhm. Und es waren, ich glaube, 10 Säcke a 30 Kilo Hühnerfutter, bestes Bio-Hühnerfutter. Aha. Und die muss man erstmal morgens um 8 dann von dieser Palette wegschaffen, während ein rauchender Brandenburger Spediteur daneben steht und Druck macht. So, ja. Kannst dir vorstellen, wie ich aussah.
Hast du geschwitzt, rumgeschwitzt?
Habe ich geschwitzt, war dann auch wach und habe richtig Stress gemacht, weil ich dann ja mit dir verabredet war. So, ja. das ist das, was mir heute Morgen schon widerfahren ist.
Und ich bin gemütlich mit dem Hündchen gegangen in der Zeit. Ja, ich habe nämlich hier einen Hund von meiner Schwester, passe ich auf, seit einer Woche. Und bin jetzt Hundeführerin und vor allen Dingen mich grüßen jetzt auch alle Leute mit Hund im Stadtwald.
Und hier haben Sie dich vorher nicht gegrüßt?
Nee, das ist wie so eine eingeschworene kleine Geheimgruppe.
Ja, ist lustig, ne?
Und dann laufe ich rum und sage jetzt zu jedem mit Hund Hallo und fühle mich auch dazugehörig. Und ich mag ja dazugehörig, wenn ich mich dazugehörig fühle. Und finde ich dann gut. Und bin deswegen auch jeden Morgen eine Stunde spazieren oder 40 Minuten und am Nachmittag und möchte auch direkt in den Morgenreport deswegen reinspringen.
Ja,
ich möchte da rein grätschen, sozusagen die Schwalbe in den Morgenreport machen, weil
mach mal.
Hier ist wunderschönes Wetter, wir haben blauen Himmel und Sonne, das ist auch,
ach, schön.
Also wirklich seit einer Woche war hier auch wirklich Kackwetter.
Ja, Aprilwetter, oder? Ja. Aber können wir gleich noch drüber reden bei unserem Wetterpodcast.
In dem Wetterpodcast, der kommt auch gleich. Nee, aber dann laufe ich hier rum und da habe ich heute wirklich schon, also ich glaube, ich habe fast jeden Frühlingsvogel, den man sich vorstellen kann, heute gehört oder gesehen. Ich möchte
berichten. Ach, wie schön.
Der Zwipzalp ist wieder da.
Ach, wie schön.
Ja. Habe ich gehört.
Ja, hat uns jemand auch bei Instagram, der auch in Köln wohnt, schon zweimal geschickt. Das ist natürlich toll.
Habe ich gesehen.
Da freut man sich immer. Der ist schön, ne? Weil da freut man sich immer, weil ich zum Beispiel, das ist so ein Vogel, den habe ich irgendwie ein bisschen vergessen. Also natürlich, ich kenne den, aber ich habe vergessen, dass der jetzt irgendwie sozusagen wiederkommt und dann ist er plötzlich da und dann denkt man, ach, guck, das ist schön, ne?
Ja, total. Ach. Also ich habe mit dem Zilbzalp, mit dem Gesang auf jeden Fall ganz viele Erinnerungen, weil bei uns im Garten, bei meinen Eltern, wo ich aufgewachsen bin, gab es einen Zilbzalp und der war ein guter Sänger und hat auch richtig losgelegt.
Ach, wie schön.
Und damals wusste ich nicht, was das für ein Vogel ist, der so monoton stundenlang diese und dachte, Alter, geht's noch? So, aber jetzt weiß ich es ja. Also der Zilbzalp ist wieder da und ich freue mich, ihn zu hören. Ich mag das sehr, sehr gerne. Und dann habe ich Wacholderdrosseln gesehen heute bei meinem Spaziergang, die ich ja ganz hübsch finde.
Und, ja, sehr.
Ja, und dann habe ich, jetzt stehe ich gerade auf dem Schlauch, aber also natürlich Meisen, natürlich Amseln, Ringeltauben und, was war es denn noch?
Ach, toll.
Stieglitze natürlich, Rotkehlchen habe ich, jetzt kommt's, das wollte ich doch eigentlich erzählen. Und der Buchfink, der trellert wieder rum. Und den liebe ich.
Der schmettert sein Lied.
Ja, der schmettert richtig seit, ich habe es dir ja im Privaten schon erzählt, dass ich ihn vor 5 Tagen so das erste Mal gehört habe. Und heute wirklich von jedem dritten Baum.
Also ist das
so
schön.
Ja, und die liebe ich ja. Ich liebe
ja, das stimmt.
Der, sag mal, dieses, am Ende sag mal, dieses.
Ja.
Ne?
Ja, es ist ein super Anfänger-Innenvogel auch.
Ja.
Ich würde sagen, direkt nach dem Zilbzalp.
Ja.
Also, mich fragen ja öfter Menschen, dich auch oder uns, dass die so Schwierigkeiten haben mit Vogelgesängen und man glaubt es kaum, aber das hat, glaube ich, jeder und jede Anfängerin am Anfang und da sollte man nicht verzagen, sondern sich genau die Vögel einfach vornehmen, die man sich merken kann und die man auch häufig sieht. Ich meine, der Zilbzalp zum Beispiel ist das beste Beispiel dafür, der heißt ja so, wie er singt.
Ja.
Und wenn man das einmal gerafft hat, was glaubt ihr, wie man sich dann freut?
Total.
Wirklich.
Ja.
Also, es ist wirklich so, und der Buchfink, der heißt ja nicht so, wie er singt, aber das ist so ein Gesang, den man einfach, der ist so unverkennbar, weil man ihn auch beim Singen beobachten kann. Und das habe ich ja schon mal erwähnt, dass es eigentlich zum Lernen und Üben super ist. Wir sind ja sehr visuelle Säugetiere, glaube ich. Also wenn man sozusagen die Sachen, die man beobachtet, sich dann auch dabei, also wenn man was hören möchte, lernen möchte, das dabei auch sieht. Und der Buchfink, der singt nicht so versteckt, sondern der singt irgendwie meistens von so einem Ästchen aus, wo man ihn gut beobachten kann, genau. Oder?
Ja, absolut. Ist ja sowieso ein Vogel, den man gut beobachten kann.
Ja,
total. Die gibt es natürlich auch viel, sind ganzjährig hier. Aber jetzt, also jetzt momentan freue ich mich über die Gesänge. Ich, wie gesagt, mag den Gesang sehr gerne. Und dann habe ich ja auch noch meinen stillen Favoriten gehört. Ich weiß nicht, wie oft ich es schon gesagt habe. Wahrscheinlich 20 Mal. Ich sage es nochmal.
Jetzt kommt der Baumläufer.
Genau! Ja. Gut. Der Gartenbaumläufer. Ist mein stiller Liebling. Wirklich, ich liebe diesen Vogel. Und ich glaube, es liegt daran, dass das wirklich ein Vogel ist, der mir erst vor einem Jahr, ungefähr als wir diesen Podcast gestartet haben, ist mir der Gesang aufgefallen hier.
Das stimmt.
Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt,
ich weiß sogar noch,
wann
das war.
Ja, ich habe mich die ganze Zeit, was ist das für ein Vogel?
Was ist das? Und ist das nicht schön, wenn man dann jetzt schon so Vollprofi ist und sich so denkt, so, tja, ist doch ein alter Schuh.
Total. Nein, ich fand das ist ein stiller Favorit und ich finde den Gesang auch ganz, ganz schön. Ja.
Ja, wunderbar. Ich weiß genau, was du meinst und das ist so schön, dass wir jetzt seit einem Jahr daran auch sozusagen arbeiten und das, was das auch so ganz automatisch mit einem macht. Ich finde das auch richtig toll. Ich habe das ja schon erzählt, dass ich slide mal kurz über zu mir, dass ich hier bei mir die Lerchen wieder da sind und das habe ich jetzt schon tausendmal erzählt, aber das ist auch so ein Beispiel. Mhm. Ich habe dieses Frühjahr so viel Heidelerchen gehört und gesehen. Das ist eine etwas seltenere Art. Die Feldlerche die hat natürlich ihre großen Probleme, aber die ist hier bei mir nicht so selten. Und es gibt eine andere Lerchenart, die ist ein bisschen seltener. Die Heidelerche, die mag es eher trockener und ist, also trocken, wie der Name schon sagt, und ist auch gern an Waldrändern. Und die singt eigentlich völlig anders. Also die singt viel flötender. Die hat einen typischen Lerchengesang, aber die singt flötender. Und dieses Jahr höre ich die an allen Ecken und vergleiche auch immer und freue mich so mega. Und ich schwöre dir, ich habe die letztes Jahr auch gehört, ich habe es aber einfach nicht gerafft, dass das eine andere ist. Wirklich.
Ja,
das
genau.
Das ist so cool, wenn man sich damit beschäftigt und sich das dann mal wirklich irgendwie genauer anguckt, wie man dann auf einmal so zum... also ich bin dann so mit stolz geschwellter Brust, gehe ich dann irgendwie spazieren und denke mir so, hier ist ja alles voll und die sind erst dieses Jahr hier. Und das stimmt natürlich nicht, ich habe es letztes Jahr einfach nicht gerafft.
Ja.
So. Und das finde ich... das passt zu deiner Baumläufergeschichte.
Ja, und es ist ja auch, ich glaube, auch fest daran, dass die Tiere, die man hört und versucht zu erkennen und dann erkennt nach Recherche oder Fragen und so, die vergisst man nicht. Die bleiben auf jeden Fall. Anstatt, wenn man im Netz ist und man hört sich mal den Vogel an und den und so. Aber dann vergisst man das vielleicht wieder. Aber ich finde, es gibt so ein paar Arten und oder wenn man so selber dahinterher war, dann vergisst man das nicht, glaube ich.
Ja, genau. Am besten sogar noch zu zweit oder so, wenn man jemanden hat, der ein bisschen, das ist meine Erfahrung, so wurde mir das ja auch früher, so bin ich ja erst zu dem Hobby gekommen, das war ein guter Freund meiner Eltern, der war Ornithologe und der hat mich manchmal mitgenommen und das war natürlich auch super. Also jemand, der einem das so ein bisschen erklärt, ohne jetzt hier der Oberlehrer zu sein.
Ja.
So. Oder einfach diesen Podcast hören, rauf und runter, ihr Lieben. Und danach ist man auch Profi.
Richtig. Also es ist natürlich auch möglich. Hast du denn schon irgendwas Schönes heute gesehen?
Außer dem Spediteur und den mehrere Tonnen Hühnerfutter?
Ja, nee.
Habe ich natürlich. Also ich fange mal klein an. Ich habe Haussperlinge gesehen. Was heißt klein? Die sind ja auch immer wieder eigentlich unsere geheimen Lieblingsvögel. Mhm. Aber ich habe diese Haussperlinge gesehen, weil sie im Hühnerstall saßen und warteten, dass ich neues Hühnerfutter gebe. Und das finde ich ja, die haben sich ja wirklich, die sind ein bisschen frech geworden.
Ja.
Also so, das ist lustig, weil so wie man die in der Stadt auch kennt, wie sie so im Straßencafé rumhopsen und irgendwie darauf geiern, dass der Keks runterfällt, so ist das inzwischen hier auch. Also ich habe so, es sind so zwei, drei, die sind, glaube ich, sehr, 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 sehr zutraulich. Genau, die fliegen ganz selbstverständlich durch die Hühnerklappe und bedienen sich beim Hühnerfutter. Ich finde das natürlich niedlich.
Ja, total.
Also die hatte ich heute wieder da, die kenne ich schon persönlich, Namen. Und ansonsten war heute Morgen der Rotmilan wieder da. Der fliegt, der kreist hier ja immer ja, in großen Runden. Es sind mehrere auch über unserem Dorf. Das ist ja auch ein Zugvogel, das heißt also für einen Greifvogel nicht ganz so häufig, dass sie Zugvögel sind. Es gibt ein paar, der Rotmilan gehört dazu. Und das war für mich vor einem Monat oder so, tauchte so der erste langsam auf. Das war auch so ein Frühlingsbote. Jetzt sehe ich den auf jeden Fall täglich. Der wird hier auch irgendwo sein Nest haben, seinen Horst, wie man ja so schön sagt. Da kommen wir gleich noch zu, weil wir heute ja auch über einen Greifvogel sprechen.
Ja.
Jedenfalls, der brütet sehr versteckt. Ich habe noch nicht entdeckt, wo, aber ich habe mich auch noch nicht so richtig auf die Suche gemacht. Das ist bei Greifvögeln aber auch der Fall und muss man auch nicht unbedingt immer wissen, weil die ja auch nicht ganz so zutraulich sind wie Spatzen. Die fühlen sich eher gestört. Jedenfalls freue ich mich immer über den Rotmilan, wie der seine Kreise zieht. Das hat immer so was Erhabenes. Das ist eben so ein großer Vogel, den man so wiedererkennt und wo man irgendwie, also bei den Spatzen denkt man, das ist irgendwie eine Schar, und bei dem Rotmilan hat man immer das Gefühl, das ist der Rotmilan.
Ja, ja,
das ist irgendwie ein schönes Gefühl. Und ansonsten muss ich zugeben, dass ich heute Morgen, ich habe auch nicht so drauf geachtet, ich bin ja durch den Garten gerannt und es war alles irgendwie ein bisschen stressig. Das waren so die beiden Spatz und Rotmilan, aber ist ja schön
eigentlich. Ja. Und sag mal, aber weil du über den Rotmilan, das interessiert mich jetzt doch, wohin zieht der dann?
Also die ziehen meines Erachtens nicht bis ins tropische Afrika, sondern eher in den Mittelmeerraum.
Ah ja, okay.
Aber ich bin mir gerade auch nicht zu 100% sicher. Ich gucke das gleich mal nach, bevor ich jetzt hier Mist erzähle. Es gibt auf jeden Fall auch welche, die inzwischen hier bleiben. Also ich habe letztens noch gesehen oder gelesen irgendwo in Sachsen-Anhalt, also gar nicht so weit weg von hier, da war eine Gruppe aus 20, 30 Rotmilan, die da überwintert hat. Das bedeutet, ich schließe daraus, dass der jetzt nicht, also Vögel, die ins tropische Afrika fliegen, die machen das nicht, ne? Also das ist so ähnlich wie jetzt Kraniche, die immer öfter hier überwintern. Die ziehen ja eigentlich auch nur nach Spanien.
Ja.
Deswegen glaube ich, dass er nicht ganz so endlos weit fliegt.
Okay.
Aber ich würde das gerne am liebsten jetzt nachgucken. Also, ich habe doch hier so ein neues Buch, das ist ganz schön.
Was ist das?
Kann ich nur empfehlen. Bitte?
Was ist das?
Die Greifvögel Europas vom Kosmos Verlag.
Hey.
Ist ein Taschenbuch. Und ist super, weil das, also anders als so ein als Bestimmungsbuch, unser liebes Paray ist natürlich toll, aber es ist ja was, wo alle Arten drin sind, kompakt, kurz zur Bestimmung. Hier, die Greifvögel Europas vom Kosmos Verlag, ist tatsächlich, geht darüber hinaus, also ganz viel über die Brut, über wie die Horste aussehen, also übers Verhalten. Und das Paray ist ja kein, da geht es nicht so viel ums Verhalten, da geht es um die Bestimmung, wenn der Vogel vor einem ist.
Ja.
Und deswegen ist das, also es ist zu jedem Greifvogel in diesem Buch sind mehrere Seiten, viele Fotos. Ich bin ja nicht so ein Freund von Vogelbüchern mit Fotos, wenn es um die Bestimmung geht. Aber hier sind auch Zeichnungen drin. Das heißt, es ist eine gute Kombination. Also wenn man einen Vogel richtig bestimmen will, sind meines Erachtens Zeichnungen wichtiger, weil Fotos sind eben immer so ein bisschen ungenau, finde ich.
Ja.
So. Jetzt habe ich es. Rotmilan. Der Großteil der heimischen Brutvögel verbringt den Winter hauptsächlich in Südwesteuropa. Siehst du?
Ja.
Seit einigen Jahrzehnten werden auch in Mitteleuropa in zunehmendem Maße Überwinterungen beobachtet. Und zwar in Bereichen, wo dies vom Nahrungsangebot her möglich ist. Allein in der Schweiz werden aktuell mehr als 4000 Überwinterer gezählt.
Aha. So. Okay.
Guck.
Jo, weiß mal
kleiner, Bescheid. Wissen wir Bescheid? Kleine Rezension noch hier vom Die Greifvögel Europas aus dem Kosmos Verlag.
Und woher hast du wieder dieses Buch? Hast du das gekauft oder was? Ekelhaft.
Das habe ich geklaut.
Ah ja, gut. Wo? Hier ist in so, der Buchhandlung.
In so einem kleinen,
von der Oma.
Und ja, so eine ganz kleine Buchhandlung, die ist jetzt durch Corona kurz vorm Ende und dann dachte ich, jetzt komm.
nimmst du doch die Neuauflagen
mit. Nehme ich doch, genau, habe ich
die wichtigsten paar, Bücher mit.
Ja, die waren auch noch eingeschweißt. Bisschen ja. Isabel Allende auch noch.
Ja,
aber
ja die so in der Auflage.
Ja, Charlotte Link, Isabel Allende und die Greifvögel Europas.
Ja, gut.
Ja, gut. Ich wollte heute mal gucken, ob der überhaupt noch. Naja.
So, dann hat der mal dazu gemacht. So,
ja. Ich habe dieses Buch ganz normal erstanden. Ich habe das in einem kleinen Buchladen bestellt, so wie früher, telefonisch, mit meinem Festnetztelefon.
Ja. Ich weiß, dass du
mit meinem Festnetztelefon
das finde ich
habe ich, um das mal klarzustellen, ich habe hier nicht irgendwelche großen Internetanbieter oder so. Nein. Ich habe dieser Buchladen, willst du wissen, wie der heißt?
Ja.
Schönen Gruß.
Weil ich weiß auch, wie heißt der?
Bücherecke heißt der einfach.
Ach Mann.
Bücherecke.
Ja.
Hier bei mir auf dem Land. Ja, im Nachbarort gibt's den.
Wie gut.
Und das ist ein sehr schöner, kleiner, und der hat eine richtig kleine Naturabteilung, also wirklich klein. Die ist ungefähr 3 Zentimeter groß. Mhm. Und da gibt es manchmal echt spannende Bücher. Und ich glaube, dass die Besitzerin ein Herz dafür hat, weil sonst würde sie nicht so eine Naturecke haben. Und ich bestelle da immer meine Vogelbücher und die freut sich immer schon richtig.
Ja, super.
So, und jetzt abschließend dazu.
Ja.
Zum Thema Morgenreport, Frühling, es ist noch März. Ich habe in diesem Bücherladen, als ich dieses Buch abgeholt habe, lag dort ein kleines Buch, wo ein Stieglitz und ein Zeisig vorne drauf war. Ein ganz kleines Buch. So, darauf steht Vogelgedichte. So, und jetzt möchte ich vortragen, Märztag, als Ende des Morgenreports und als Überleitung vielleicht, ist ein wunderbares kleines Buch, über wo gesammelte Werke sozusagen, also wirklich von bekannten Dichtern drin sind, die Vögel im Mittelpunkt haben. Und ich finde, das passt zu unserem Podcast auch ganz gut.
Ja, total. Ich will das auch. Kannst du mir das gleich mal abfotografieren, bitte, ja?
Ja, mache ich. Das heißt, die Sorge hat der Zeisig entführt. Vogelgedichte.
Ach, so schön.
Das ist ein ganz kleines, kann man auch gut verschenken. Und ich habe das gekauft in diesem kleinen Bücherladen und möchte, bevor der März vorbei ist, schnell noch das Gedicht vortragen. Märztag von Detlef von Lilienkron, 1844 bis 1909.
Detlef. Also, okay, ja.
Detlef. Ich glaube, im Rheinland sagt man eher Detlef.
Ja, okay, hau rein.
Märztag. Wolkenschatten fliehen über Felder. Blau umdunstet stehen ferne Wälder. Kraniche, die hoch die Luft durchpflügen, kommen schreiend an in Wanderzügen. Lerchen steigen schon in lauten Schwärmen, überall ein erstes Frühlingslärmen. Lustig flattern, Mädchen, deine Bänder, kurzes Glück träumt durch die weiten Länder. Kurzes Glück schwamm mit den Wolkenmassen, wollt es halten, musst es schwimmen lassen.
Schön.
So.
Ich finde ja Gedichte schön. Das hast du auch sehr
ich
schön
auch.
Vorgetragen, Philipp. Danke.
Das ist schön. Ich finde das auch gut.
Ja.
Ich mag Gedichte auch. Das war jetzt eins, da ging es eher um dieses Frühlingsgefühl.
Ja.
Es gibt tatsächlich aber welche, die heißen wirklich Die Krähe,
ja,
Möwenlied.
Ich weiß.
So, und die habe ich jetzt alle.
Wir haben es ja mal, ich glaube, in der Blackbird, also in der Amsel-Folge erwähnt, dass die Amsel zum Beispiel mehr Gedichte. Also ich glaube, das war 2013 oder so. Da sind mehr Gedichte über die Amsel als Liebesgedichte rausgekommen.
Ja, das glaube ich.
Also ich glaube schon, dass Vögel ein...
ja, total.
Da müssen wir uns auch ein bisschen, oder ich würde mich da sehr gerne mehr einlesen.
Ja, und deswegen habe ich dieses Buch auch gekauft, weil das wirklich, zum Beispiel, ich wünschte, ich hätte es gehabt, als wir die Kohlmeisen-Folge aufgenommen haben.
Ja.
Es gibt nämlich ein ganz tolles Meisengedicht. Das trage ich jetzt noch kurz vor. Darf ich?
Na klar.
Bitte.
Ja.
Also,
ihr müsst jetzt
völlig weg vom Thema. Habicht, ganz egal. Jetzt
Habicht,
geht's los.
Wir machen jetzt Kohlmeisen. Okay, los, ja?
Nein. Aber passt ja auch, weil die Meisen hast du heute auch bestimmt schon gesehen. Ich habe sie
natürlich,
auch gesehen.
Natürlich. Ich sehe sie jeden Tag.
Ich auch. Also, Die Meise von Heinrich Seidel, 1842 bis 1906. Das ist übrigens der, der in der letzten Folge vorkam, der auch das Zeisig-Gedicht geschrieben hat.
Ah ja, okay.
Weißt du noch?
Ja, klar, weiß ich.
Kopf über, Kopf unter, Zweig ab und Zweig auf. Ein lustiges kleines Ding und immer geschwätzig und flink und immer oben auf. Denn ob die ganze Welt vereist, sie findet den Tisch gedeckt. Hier wird ein Körnchen geschleckt und dort ein Püppchen verspeist. Zizidä, zizidä, der Frühling ist da. So ruft sie im knospenden Wald und wehen auch die Winde noch kalt. Sie weiß es, glaubt es, nur ja. Sie hat in das Herz der Knospe gesehen, in die Wiege von Blumen und Grün. Sie weiß, bald wird es nun blühen und die Welt wieder in Veilchen stehen. Ach, ist das nicht schön?
Ja, so schön.
So, jetzt höre ich auf hier. Das reicht auch. Aber ja, das öffnet sich doch das Herz, wenn der Frühling kommt. Und ich finde auch, dass Meisen zum Beispiel ist.
Dass du das siehst Buch du, hast jetzt.
Und Meisen sind auch sowas. Natürlich habe ich heute Morgen auch wieder Meisen gesehen. Die habe ich wieder vergessen. Also das ist auch blöd. Ich habe so viele Meisen im Garten dieses Jahr. Das ist so schön. Also auch die Blaumeisen, denen ging es ja nicht so gut.
Ja.
Und ich sehe jetzt jeden Tag 6 Blaumeisen oder so. Ich glaube, ich hoffe, dass es ein gutes Meisenjahr wird.
Ja, apropos Blaumeise. Ich habe vorgestern ein wunderbares Video aufgenommen, was ich noch nicht bei Instagram gepostet habe. Eine Blaumeise, die richtig abgebrüllt hat auf so einem kleinen Ast. Und das werde ich gleich mal posten. Da bin ich ganz nah mit meinem tollen Handy rangezoomt. Und man sieht richtig so oben diese kleinen Federchen, die so hoch. Ich liebe das ja bei den Blaumeisen. Hast ja am Kopf immer diese so ein bisschen punkartigen Federchen.
Ja, vor allem, wenn sie sich so ins Zeug legen.
Ja, also genau.
Das ist einfach.
Haben wir die Blaumeise eigentlich gemacht?
Nein, haben wir eben nicht.
Du, aber es tut mir leid. Aber da muss ich jetzt mal eingreifen als Teil dieses Podcastes. Die Blaumeise muss gemacht werden bald.
Ja, die muss gemacht werden. Und auch der Buchfink übrigens, ne? Jede Folge erzählen wir hier und dann.
Das ist ja einer meiner Lieblingsvögel. So,
ja,
nee.
Aber hör mal zu, Antonia.
Ganz aufgeregt.
Ich hab leider den Überblick verloren und wir haben ja auch wieder Wünsche bekommen. Und ich fände es gut, wenn wir jetzt mal irgendwie gleich am Ende, wenn wir ziehen, dass wir vielleicht einmal vorlesen, was noch drin ist. Weil sonst, also wird das ja durcheinander. Also wenn zum Beispiel wir die ganze Zeit denken, der Buchfink ist drin und der ist gar nicht drin.
Okay, geht natürlich nicht. Machen wir gleich.
Weißt du, was ich meine?
Ja, absolut, müssen wir gleich machen. Können wir vielleicht auch unter uns machen und nicht in dem Podcast, aber können wir gleich gucken. Aber lass uns jetzt mal loslegen hier mit unserem Vogel Habicht.
Ja, der Vogel Habicht. Ja. Also wie ihr dem Titel schon entnommen habt, geht es heute um den Habicht, haben wir letztes Mal gezogen. Und ich habe ein bisschen Respekt, muss ich sagen, weil ich habe wieder gemerkt, ich bin so Profi, ich habe so in mir drin, kann ich stundenlang labern über die ganzen kleinen Vögelchen und die man so täglich sieht und oft sieht. Ich kann auch über den Habicht stundenlang labern, keine Sorge, aber es ist ein Vogel, der nicht einem jeden Tag vor die Linse und vors Gesicht fliegt, richtig?
Ja, absolut. Deshalb wäre auch meine erste Frage an dich, wann hast du den Habicht denn das erste Mal selber gesehen? Und wo?
Also das erste Mal ganz bewusst und dann auch öfter habe ich ihn in Berlin gesehen. Berlin ist, es passt auch. Ich habe ja viele, viele Jahre in Berlin gewohnt. Im Herzen wohne ich immer noch ein bisschen in Berlin. Ich habe ihn dort sogar sehr oft gesehen, weil ich wusste, wo er sein Revier hat. Und ich bin dort immer mit dem Hund spazieren gegangen. Und zwar ist der Habicht ein Vogel, der sich einige Städte angeeignet hat. Und in Berlin, das habe ich nochmal nachgelesen, Berlin gilt als die Stadt mit der größten Habichtdichte weltweit. Und das ist natürlich spannend, weil auf dem Land haben die größere Reviere und in Berlin haben sie sich so arrangiert, dass die Reviere kleiner wurden. Sie haben sich da angepasst, natürlich auch, weil dort viele Tauben leben und der Habicht ernährt sich am allerliebsten von Tauben. Ich habe ihn dort gesehen in der Hasenheide, das ist ein Park in Neukölln, der öffnet sich dann nach hinten zum Tempelhofer Feld, der alte Flughafen. Aber der Park Hasenheide ist relativ dicht bewachsen. Der hat sehr viel alte Laubbäume und auch Nadelbäume. Mhm. Und dort brüten dort Habichte. Und es gab sogar einen Zeitungsartikel im Tagesspiegel, weil vor 2-3 Jahren ist der Habicht, der hatte sogar einen Namen, ist dort gestorben.
Oh ja, ja.
Der Älteste. Aber wahrscheinlich der Älteste und der war fast 30 Jahre alt. Also das war fast schon so ein Maskottchen unter den Ornithologen.
Ja.
Und ich habe tatsächlich, ich würde sagen, vor 2-3 Jahren noch einen Habicht gesehen, wie er in Neukölln in einer ganz normalen Straße da saß und eine Taube gerupft und gefressen hat und die Leute sind durchgedreht, weil es ist natürlich ein Riesentier, ne? Und ein großer Greifvogel. Und die haben tatsächlich in Städten wie Berlin auch ein bisschen ihre Scheu verloren. Also man kann die da, dieser scheue Waldbewohner, der er ist, also tatsächlich er ist ein scheuer Waldbewohner eigentlich, das, diese Attitüde hat er in Berlin ein bisschen abgelegt. Was natürlich schön ist, weil man ihn dadurch gut beobachten kann.
Ja, also ich habe den Habicht in Köln, also ich glaube Köln ist auch eine Habichtstadt.
Ja.
Könnte ich mir vorstellen, auf jeden Fall in den äußeren Gefilden, obwohl ich jetzt auch gehört habe, ich habe sie noch nicht gesehen hier, aber dass es auch wohl ein Habichtpaar hier bei mir im Park gab, also hier um die Ecke in der Innenstadt. Aber ich habe den Habicht das erste Mal gesehen vor Jahren in Braunsfeld, da wo ich herkomme, also ein bisschen außerhalb von, nee, ist ja total Köln, ist auch noch Innenstadt, aber da, wo der Stadtwald ist, also nahe des Stadtwaldes. Und ich gucke aus dem Fenster, oder ich weiß nicht, ob meine Mutter mich gerufen hat, keine Ahnung. Auf jeden Fall saß im Garten ein riesen Vogel und ich dachte wirklich, das wäre ein Adler. Also damals dachte ich, boah, nee, das ist ein Adler. Weißt du so, weil ich hatte so einen großen Vogel noch nie gesehen. Ich meine wirklich, die sind ja groß, ne? Also ja, ein Habicht ist, da müssen wir da gleich mal. Aber das war wirklich zu, weil, für mich, ja. ich war fasziniert. Und der ist auch auf dieser Ringeltaube, die er da gerade am Rupfen war, gemütlich und die Federn flogen durch die Gegend und so.
Ja.
Hat er da gesessen und manchmal so hochgeguckt und diese Augen, also es ist schon ein unglaublich beeindruckender Vogel, wenn man den so 3-4 Meter oder 3 Meter vor sich hat, weil es ist ein richtig großer Greifvogel.
Ja, das stimmt. Und ich habe gerade so salopp gesagt, dass er irgendwie in Berlin nicht mehr so scheu ist oder in den Städten. Er ist nicht so scheu wie auf dem Land, aber es heißt nicht, dass man ihn jetzt irgendwie leicht zu Gesicht bekommt. Ne? Also nicht, dass jetzt jemand enttäuscht ist. Es ist tatsächlich, er ist trotz allem noch also er weiß sich, obwohl er so groß ist, weiß er sich zu verstecken und hat ein heimliches Leben eher, würde ich sagen.
Ja.
Und das liegt übrigens auch daran, da kommen wir schon zum Verhalten, dass anders als zum Beispiel ein Mäusebussard oder ein Rotmilan, den ich ja heute Morgen schon wieder gesehen habe, Habichte sind Ansitzjäger und aus dem Versteck heraus quasi.
Ja.
Die kreisen nicht. Also Mäusebussarde oder auch Adler übrigens sieht man deshalb häufig, weil sie über der Fläche, wo sie jagen, kreisen. Oft sehr hoch, manchmal tiefer. Deshalb kann man sie aber auch sehen. Das macht ein Habicht nicht. Ein Habicht macht das auch ab und zu, selten aber, weil er eben auch nicht auf die Mäuse, die im Feld sitzen, spezialisiert ist, sondern auf Vögel hauptsächlich. Mhm. Er jagt auch Hasen und so weiter. Also das möchte ich jetzt nicht hier hinten rüberfallen lassen. Aber hauptsächlich Vögel, die im Wald auf einem Ast sitzen. So, da bringt ihm dieses Kreisen nicht so viel. Und deswegen, man sieht sie deshalb einfach auch selten, weil sie eben nicht vom Verhalten her nicht so auffällig sind. Sie kreisen Anfang des Jahres, so Februar, März, wenn die Balz losgeht, da kreisen sie gerne mal über ihrem Revier. Aber das sind dann eher so Liebesspielchen, da geht es nicht um die Jagd.
Ja.
Und das muss man schon zufällig dann entdecken. So ein Mäusebussard zum Beispiel, den sehen wir ja auch nur, oder der ist ja deshalb, nehmen wir ihn so häufig wahr, weil er einfach viel durch die Gegend fliegt und auch draußen auf einem Zaunpfahl sitzt. Das alles macht der Habicht als scheuer Waldbewohner oder Parkbewohner dann in Köln oder Berlin eben nicht. So. Das dazu. Das ist das,
Aber vielleicht, wenn man das Glück hat und einen Habicht sieht, dann ist jetzt momentan die beste Zeit. Ne? Also ab März fangen die ja mit diesen Balzflügen an. Und da ist jetzt auf jeden Fall eine Möglichkeit. Und ich habe auch vor einer Woche unseren Habicht wieder gesehen. Übrigens wieder im Garten meiner Eltern.
Ach, schön.
Da saß er in einer Tanne oder ich weiß nicht, in einem Nadelbaum am Nachbargarten. Niemand hatte ihn gesehen. Und dann ist er weggeflogen. Und beim Wegfliegen, und da fällt einem wirklich dann auch die Größe auf. Also man merkt, boah, das ist ja echt ein großer Vogel. Und ich glaube, ich glaube, ich würde jetzt gerne einmal den Habicht spielen lassen, weil ich glaube, auch den Ruf hat man schon gehört. Könnte ich mir vorstellen.
Mach mal.
Viele. Viele haben den vielleicht gehört. Oder auch nicht, man weiß es nicht. So, kommt jetzt. Wie süß, da war auch ein Buchfink dabei. Ja, also dieses Gackern, ja, ne?
Genau, also ich glaube, das kennt man. Ich muss dazu sagen, bei Greifvögeln, das ist wirklich auch schwer, die zu unterscheiden. Also ich glaube, also zum Beispiel Turmfalke ruft so ähnlich, bisschen schriller. Deswegen ist das teilweise auch nochmal eine hohe Kunst, die an den Rufen zu unterscheiden. Aber auch da gilt natürlich wieder, wenn man sowas bestimmen will, immer gucken, wo man ist. Ist man in einem ganz tiefen Mischwald und hört das, dann wird da kaum ein Turmfalke zum Beispiel sitzen. Ne? Also deswegen, aber man kennt diesen Ruf, kennt man natürlich auf jeden Fall.
Ja, und vielleicht, also wenn man die Vögel sieht, da können wir ja mal übers Aussehen reden, der Habicht ist ja dann schon zu erkennen. Also das ist ja mit dieser Unterseite, wenn sie dann über einen fliegen oder so, die ja so, wie sagt man das eigentlich, die ist so...
Gesperbert. Und damit kommen wir gleich zum größten Problem bei der Bestimmung.
Oh, ja, dann sag mal, erzähl mal, weil das weiß ich jetzt nicht. Ich weiß nur, dass ich ihn so erkenne, auf jeden Fall bei uns hier. Und das ist eben Waldnähe. Aber sag mal, ja?
Ja, also das größte Problem bei der Bestimmung, und das ist, da bin auch ich kein Profi, es sei denn, er sitzt direkt vor mir und ich kann ihn lange beobachten, ist tatsächlich die Verwechslungsgefahr mit dem Sperber. Und das ist dem geschuldet, dass bei Greifvögeln ist es ja häufig so, dass, oder bei einigen, bei den Habichtartigen, und der Sperber gehört zu der Familie der Habichtartigen sozusagen, oder der Habichte sogar, dass die Weibchen viel größer sind als die Männchen. So, das ist übrigens für den, den es interessiert, aber auch für die, die es nicht interessiert, ich sag's jetzt einfach, es liegt daran, dass die Männchen jagen gehen, während die Weibchen brüten und die Weibchen auf die kleinen Jungen aufpassen. Mhm. Und die Männchen deswegen sozusagen noch wendiger und schneller sein müssen.
Ja.
Das ist so aufgeteilt. Und das Problem ist aber, dass das Sperberweibchen, also das Größere, sieht dem Habicht sehr ähnlich. Und das Habichtmännchen, also das Kleinere, die sind von den Zentimetern her sehr nah beieinander. Mhm. Das bedeutet, die Verwechslungsgefahr zwischen Habichtweibchen, Entschuldigung, jetzt bin ich durcheinander, Habichtmännchen, also das Kleinere, der kleinere Partner des Habichts, und dem Sperberweibchen, das deutlich größer ist als das Sperbermännchen, die ist da, die ist gegeben. Aha, okay. Und weil sie auch beide Vögel jagen und weil auch Sperber zum Beispiel Tauben jagen, ist das oft nicht ganz so einfach. Und muss man manchmal auch sagen, wenn man sie nur vorbeifliegen sieht oder nicht viel Zeit hat zu beobachten, sollte man vielleicht auch einfach sagen, weiß ich nicht genau. Weil das sagt auch die Literatur, das ist eben die größte Verwechslungsmöglichkeit, die da ist, die einfach da besteht. Sperber an sich sind kleiner als Habichte und sind mehr in Siedlungsnähe noch, also auch in Dörfern und so weiter. Ja. Das kann man sagen. Also so dieser tiefe Wald, als wenn man auf dem Land ist, hier bei mir zum Beispiel, dieser tiefe Misch- und Nadelwald ist typisch Habicht. Sperber lebt auch im Wald, aber kommt auch öfter in die Dörfer. Also das bleibt schwierig, aber zurück zum Aussehen, man sagt ja gesperbert. Das ist genau diese Unterseite, die so fast schon gestreift ist, würde ich sagen. Mhm. Oder? Das wollte ich darauf
hinaus. Ja, genau. Hier steht in einem meiner Bücher, steht das Gefieder seiner Unterseite weiß man für eine grauen Bänderung. Eine graue Bänderung.
Ja, genau. Stimmt. Mhm. Ja. Bänderung passt gut.
Ja,
genau. Und die, die ist eben ziemlich klar von der Unterseite her und oben ist sie grau, sind sie grau, also insgesamt eher eine graue Erscheinung von oben. Mhm. Und der Schwanz ist so auch gebändert, oder?
Ja, nee, würde der ich Schwanz, das sagen. Der von unten meinst du jetzt?
Nee, auch von, ja.
Nee, von oben ist der auch grau, aber von unten, das weiß ich nicht, auch hell eher. Aber am Schwanz kann man ein bisschen die Unterschiede zwischen Sperber und auf jeden Fall habe ich das irgendwo gelesen, dass der Schwanz vom Sperber, ich glaube, so ein bisschen schmaler ist. Also die Basis des Schwanzes ist ein bisschen schmaler.
Aber was aber natürlich schon so ein Detail ist, ne, da muss man Zeit für haben.
Ne? Nein,
total. Also die sind schon, die sind auch gebändert, die Schwänze, aber dicker. Ja. Also die haben sozusagen so dickere Streifen.
Ja.
Was allgemein noch ganz spannend ist, ist, dass der Habicht, obwohl er so groß ist, hat er eine verhältnismäßig kleine Spannweite, nämlich nur einen Meter. Also er hat, wenn man so will, ganz schön kurze Flügel.
Mhm.
Das ist also anders als ein Milan oder ein Mäusebussard auch im Verhältnis. Und das liegt daran, dass er eben ein Jäger im Wald ist und der muss durch, also mit einem Affenzahn fliegt er durch die Bäume und muss eben auch diese Flügel entsprechend einsetzen. Und es gibt Regionen, wo der Wald sehr dicht bewachsen ist, also nirgendwo, weil wir haben ja kaum noch Urwälder. Da zieht er dann immer die Flügel so ein. Und das sieht man kaum. Das menschliche Auge ist viel zu langsam dafür. Aber es gibt Aufnahmen davon, die dann in Zeitlupe gelaufen sind. Sieht super, super krass aus. Und dann zieht er die Flügel so ein und steuert quasi nur mit dem Schwanz. Das heißt, der Schwanz ist im Verhältnis zu den Schwingen relativ groß. Also wenn man das mal mit anderen Greifvögeln vergleicht, weil er sich eben an dieses schnelle Fliegen zwischen Bäumen spezialisiert hat, während so ein Rotmilan ja über dem Acker den ganzen Tag seine Runden dreht. Gemütlich.
Ja. Und ich möchte da noch einwerfen, dass ich genau das auch in einer BBC-Dokumentation mal gesehen habe, wo die Tiertrainer für irgendwelche Filme vorgestellt haben. Und zwar sind ist ein Ehepaar und die haben einen Habicht und haben anhand dieses Habichtes gezeigt, wie sie die Tiere trainieren. Und da sind Aufnahmen, da sieht man eben genau das, was du sagst, wie dieser Habicht wirklich millimetergenau durch irgendwelche Äste fliegt, weißt du, wirklich im Wald und an fast Bodennähe und dann wieder hoch und die haben das eben mit den Kameras dann gezeigt, wie sie das aufnehmen und so. Und ich kann leider jetzt keinen Namen nennen, ich werde das mal suchen und vielleicht kann ich das nochmal online, aber die Aufnahmen sind unglaublich. Und da sieht man eben, was dieses Tier kann. Also der Habicht ist ja von der Jagdtechnik her ein absoluter, das ist ja ein totaler Jäger. Also
ja, und vor allem der jagt eben Vögel, die selber gut fliegen können. Das ist ja das, was so beeindruckend ist. Also wenn da so eine dicke Feldmaus rumsitzt und der Mäusebussard sich da gemütlich draufsetzt, okay, aber...
gemütlich. So, ich komme jetzt mal. Bleib mal hier stehen.
Ja, nee. Im Vergleich, finde ich, sieht die das schon gemütlich aus. Die müssen eben überraschen.
Der Habicht muss überraschen.
Und deswegen sitzen sie oft eben in der Deckung irgendwo in einem Nadelbaum und auf einmal geht es los.
Ja.
Und deswegen sind wir aber auch, also wir Menschen, sehen die eben nicht so oft. Also der Habicht zum Beispiel ist nicht selten in Europa. Ist kein seltener Greifvogel, aber Mäusebussard sehen wir viel öfter. Aber da habe ich ja gerade schon was zu gesagt. Und das ist aber natürlich seine Taktik, dass er sozusagen aus dem Verborgenen dann zuschlägt. So, also es gibt auch in der ARD, da kann man ja auch kurz Werbung für machen, gibt es auch eine Doku, die heißt, glaube ich, Habicht, Bussard, Adler, Jäger der Lüfte oder so. Ich bin nicht ganz sicher. Kann man sich mal zusammensuchen. Da sind auch solche Aufnahmen drin. Da sind auch Zeitlupenaufnahmen drin, wie er eine Krähe sozusagen im Flug fängt und die Krähe sehr geschickt ihm ausweicht. Er aber umdreht und innerhalb von einer Sekunde nochmal zuschlägt und die Krähe dann eben nicht wendig genug mehr ist.
Ja, apropos Krähe, man sagt ja auch, dass, Habichte daran zu erkennen sind, dass Krähen und, also die werden also gehasst von ihren, den anderen Vögeln und haben dann immer ganz viele Krähen um sie herum, die versuchen sie zu verscheuchen. Ich weiß nicht, ob das bei Sperbern wahrscheinlich ist das Gleiche.
Ja, weil Krähen das nicht so ganz unterscheiden. Krähen muss man darauf achten, egal welcher Greifvogel, auch ein Mäusebussard wird von Krähen meistens angekackt, weil Weil vor allem aber Habichte tatsächlich Krähen auch jagen. Deswegen sitzen die aber auch gerne in Nadelbäumen und verstecken sich. So wie übrigens auch viele Eulen, die auch von Krähen angegangen werden. Zum Beispiel Uhus brauchen immer einen Nadelbaum, wo sie sich sozusagen gemütlich entspannen können, damit sie sich in erster Linie vor den Krähen verstecken, die sonst richtig Randale machen würden.
Ja, ja. Ja, das habe ich schon öfters bei Greifvögeln beobachtet, wie da wirklich die Krähen zusammen, also 5, 6 Stück, versucht haben, die zu vertreiben. Es ist schon, ich muss dann natürlich immer lachen, weil man wirklich sieht, wie der, also hier war so ein Mäusebussard hier im Stadtgarten, da merkte man dem Tier richtig an, der so, boah, könnt ihr abhauen? Also man merkt dann richtig, der dachte, Alter, und die Krähen.
Obwohl der wirklich nur eine Maus will, ne? Aber ja.
Ja.
Aber das ist interessant. Aber wenn man mal gesehen hat, wie gesagt, dieses Video, wo der Habicht die Krähe in der Luft da fängt und die Krähe eben ausweicht und er dreht einfach um und hat sofort die nächste Chance, da würde ich als Krähe dann auch eher ausrasten, wenn ich einen Habicht sehen würde.
Ja, ja. Vielleicht noch ein trauriges, ist ja auch ein Feind sozusagen des Habichts, wie von vielen Greifvögeln, dass sie leider auch öfters Opfer von Jägern sind oder illegalen Greifvögeljagden oder
Wilderern,
ja genau, wie will man es denn? Gibt es in Deutschland sagen, ne? Sehr, sehr viele, man wird es gar nicht glauben, aber es ist ein richtiges Problem.
Ja.
Und da gibt es, also muss man vielleicht nochmal, haben wir ja auch schon mal mit dem Axel drüber geredet, Axel
Hirschfeld. Ja, wir haben ja. Genau, der ist der Spezialist. Axel Hirschfeld, den hatten wir ja schon mal in einer Folge zu Gast. Der ist der Spezialist, ist ein Riesenproblem. Kann man auch eine extra Folge zu machen.
Richtig.
Aber können wir vielleicht auch mal machen irgendwann.
Naja, ich finde es einfach nur wichtig, bei dem Habicht zu sagen, weil also im Französischen ist sogar die Ringeltaube mit im Namen drin. Aber es ist eben ein Vogel, der Tauben gerne schlägt. Und gerade Brieftaubenzüchter und Halter sind ja große Feinde von... Und nicht alle, ne? Also ohne das jetzt hier, aber viele davon sind keine Fans von Greifvögeln und da gibt es leider immer wieder Beispiele für, dass die Tiere vergiftet werden oder...
Genau, und es gibt vor allem auch ein großes Unwissen, muss man da ganz klar sagen. Also zum Beispiel, das ist auch nicht schlimm, man muss ja nicht alles wissen, aber man sagt ja auch Hühnerhabicht. Das ist das ist so ein altes Wort für den Habicht und der holt sich auch gerne mal einen Huhn, das stimmt. Aber zum Beispiel ein Rotmilan oder ein Mäusebussard, hier wo ich wohne, in der Siedlung, würde der das nicht machen. Das ist dem viel zu eng, der ist nicht wendig genug, der kommt nicht irgendwie rein in den Garten, um sich einen Huhn zu holen. Aber für Leute, die Hühner züchten oder Tauben oder so, sind das in erster Linie Greifvögel alle.
Ja.
So. Und das ist ein Problem, weil dann da willkürlich irgendwie, also ich will nicht sagen, wäre gut, wenn du den Habicht vergiften würdest. Das ist auch nicht gut, um Gottes Willen. Aber da sieht man manchmal, wie so ein Unwissen entsteht. Wie dann so insgesamt auch über Jahrhunderte Greifvögel sozusagen zu Feinden wurden. Also man kann schon sagen, auch bei manchen Jägern fast zu Konkurrenten. Ich weiß es nicht. Aber der Greifvogel an sich hat über Jahrhunderte ein sehr, sehr schlechten Stand gehabt und wurde tatsächlich... ich meine, das ist keine Steinadler. Der König der Lüfte, Wappentier, überall, den gibt es nur noch in den Alpen bei uns. Mhm. Und Steinadler gab es vor 200 Jahren noch in Brandenburg, wo kein einziger Berg steht.
Ja.
Also,
das ist ja. Ja, und man muss auch dazu sagen, ich meine, es ist ja das Gleiche wie bei, es ist ja auch wieder eine eigene Sendung über Jagd, würde ich auch gerne mal was machen. Im Allgemeinen, wenn man überlegt, wie viele Tiere durch. Bei Brieftauben oder bei Tauben durch diese, ich weiß nicht, was sie da machen, also wenn sie da irgendwelche Rennen oder ich weiß gar nicht, wie man das nennt, da sind die Verluste viel, viel höher, als dass ein Habichtmann eine Taube irgendwie mitnimmt. Also das ist ja, das kann man ja gar nicht vergleichen. Da sterben oder sind die Tiere viel erschöpfter oder verirren sich viel und die Verluste sind viel höher bei diesen Rennen ich glaube, Taubenrennen heißen die.
Naja, Brieftauben, das ist ja, die fahren ja tausende Kilometer und lassen die dann fliegen. Und wer als erstes zu Hause ist, gewinnt den Preis. Genau. Was viele nicht wissen, ist, dass sie tatsächlich das auch gerne machen, wenn die Junge haben. Also ein Riesenstress für die Tauben.
Und deswegen gehen ja viel mehr Tauben verloren oder sind erschöpft oder sterben, wie auch immer, als wenn ein Habicht. Und da möchte ich auch noch was dazu sagen. Man hört ja immer, ja, dann haben sie einen Habicht geschossen. Nein, in Deutschland gibt es leider immer noch Leute, die mit so Fangkörben fangen.
Ja.
Das heißt also, da sitzt dann ein Lebendköder drin, das heißt eine Taube meistens. Mhm. Und dann denke ich so, ich meine, was ist das? Ne, dann setzt man da so eine Taube rein, der arme Vogel denkt, Alter, ich flippe hier aus.
Ja.
Und dann fangen sie eben diesen Habicht zum Beispiel, kann ja auch ein anderer Vogel sein, und dann erschlagen sie das Tier. Wo ich echt so denke, genau, und das gibt es immer noch. Und das ist auch nichts Außergewöhnliches. Also da ist die Polizei in manchen Gebieten konstant dran. Ne? Und,
genau.
Also, das ist leider so. Möchte ich also, da kann man hier auf jeden Fall noch sagen.
Nee, das ist auch ein sehr wichtiger Punkt. Das ist allgemein die Greifvogelverfolgung. Ich denke, wenn wir den Rotmilan mal irgendwann behandeln, dann kommt auch das Thema mit den Windparks, mit den geplanten und wie der vergiftet wird, um dort irgendwie im großen Stil Windparks zu errichten. Ja. Und er würde das eigentlich verhindern, wenn er dort nistet. Da gibt es so viele Beispiele für, dass einem nur schlecht werden kann. Das ist nicht sehr bekannt. Hm. Und wir wollen nicht alle über einen Kamm scheren. Wen das aber interessiert, der könnte sowieso mal beim Komitee gegen den Vogelmord vorbeischauen. Online ist einer unserer, also für mich einer der besten Naturschutzvereine, die ich so kenne.
Ja, absolut.
Die wahnsinnig wichtige Arbeit leisten in Deutschland.
Absolut.
Schaut euch das mal an. Das Komitee gegen den Vogelmord ist ein super Verein und der hat da auch, eigentlich sind das auch die besten Quellen, wenn man sich über illegale Greifvogeljagd informieren möchte.
Absolut. Absolut. Nicht so, nur darüber, überhaupt illegaler Handel von Wildtieren.
Das stimmt. Und jetzt möchte ich noch was Schönes. Mhm. Jetzt möchte ich noch was Schönes sagen.
Ja.
Wenn ich darf.
Ja.
Und zwar ist es, also ich war letzte Woche in Schleswig-Holstein und habe Uhus beobachtet. Das habe ich ja auch beschrieben. Da können wir dann auch nochmal drüber reden, wenn wir vielleicht mal eine Eule ziehen. Das will ich aber gar nicht sagen. Jedenfalls habe ich den Uhu gesehen, wie er auch in einem ehemaligen Habichtnest brütete. Uhus gehen gerne in alte Habichtnester, weil der Habicht sie gerne in Nadelbäumen baut. Und tief im Wald, im Vergleich zu Mäusebussard zum Beispiel, der immer eher am Waldrand seinen Horst baut. Mhm. So. Und ich habe also so ein bisschen angefangen zu lernen, Greifvogelhorste zu unterscheiden, was unfassbar schwierig ist. Also echt die hohe Kunst, vor allem im März, wo noch nicht alle Reviere besetzt sind, größten Respekt vor allen, die das machen. Das machen aber einige eben, um dann festzustellen, wo welcher Greifvogel überhaupt lebt, weil es ist eine gute Chance anhand der Horste, weil, wie gesagt, sonst leben sie eben sehr, sehr heimlich. Mhm. Und was ich da auch gelernt habe, und das finde ich so schön, dass Habichte, wenn sie fertig sind mit ihrem Horst, Habichte bleiben übrigens ein Leben lang zusammen, habe ich nochmal nachgelesen.
Ja, ich auch eben.
Habichtpaare. Mhm. Und die sind dafür bekannt, dass sie die obere Schicht des Horstes mit Tannenzweigen auslegen. Und also so grün, daran erkennt man, wenn man zufällig mal in 50 Metern Höhe durch die Wipfel hüpft, dann würde man diesen Horst erkennen. Und das finde ich irgendwie schön, dieses Bild, dass dort so als Ende, das Finale, das Nest ist fertig, dann wird das so mit so frischem Grün ausgelegt.
Ja.
Das fand ich schön.
Ja, das ist auch schön. Das ist auch schön. Genau. Naja, also ich muss ja, wie du weißt, um 10:30 zum Arzt. Ich habe ja mal, mein Finger ist ja ausge... ich habe beim Basketball weil ich sportlich bin, beim Basketball einen Ball auf den Finger bekommen und der ist dann ausgekugelt. Ist ausgekugelt, genau. Jetzt muss ich zum Arzt gleich, um den ruhig zu stellen. Und deswegen wollte ich das kurz mal einwerfen, dass wir ein wenig mit der Zeit heute
Nee, du hast völlig recht.
Aufpassen müssen.
Ja, das ist kein Problem, da hast du recht. Ich habe mich verplaudert, aber...
Nein, überhaupt nicht. Ich finde das toll. Ich würde sehr gerne einmal über den Habicht von Paray hören. Hast du das Buch Oder
ja, nicht? Das lese ich vor. Doch, ja? Nee, ich lese das vor.
Weil dann können wir nämlich in die Musik mal reingehen.
Ja, das machen wir. Ich lese einfach mal vor. Das ist ein längerer Text. Du bist ja auch ein großer Vogel.
Ja.
Habicht. Accipiter gentilis. Mhm. Länge 48 bis 62 Zentimeter. Also man sieht sehr lange Spannbreite, weil Männchen, wie gesagt, kleiner sind als die Weibchen. Spannweite 135 bis 165 Zentimeter. Weibchen wuchtiger als Mäusebussard, mit längerem Schwanz, aber deutlich kürzeren Flügeln. Männchen können mit großen Sperberweibchen verwechselt werden.
Mhm.
Habichtsmännchen jedoch viel massiger, mit breiteren Flügeln und abgerundeterem Schwanz. Gefieder beider Geschlechter ähnlich dem Sperberweibchen, oben aber grauer, Unterseite dichter gebändert und Steiß ausgeprägt weiß.
Ah ja.
Kopf, also Steiß ist unten quasi, ne? Mhm. Vom Schwanz.
Mhm.
Oben ist der Bürzel und unten ist der Steiß.
Ah ja.
Kopf mit weißlichem Überaugenstreif und dunklen Wangen. Immatur, das ist, sind die Heranwachsenden, auf der Oberseite braun und auf der Unterseite bräunlich-gelb mit Längsreihen brauner Tropfenflecken. Habichte brauchen so 2-3 Jahre, bis sie das Erwachsenengefieder haben. Deswegen gibt es immer noch diese Unterscheidung Jungvogel und Immature, das sind die Heranwachsenden. Ja,
ja. Wie bei Bussarden, oder?
Genau, ja, bei genau und auch bei Greifvögeln allgemein brauchen die ein bisschen.
Mhm.
Möwen zum Beispiel auch.
Mhm.
Fliegt zumeist recht niedrig in der Deckung von Büschen und Bäumen, kreist segelnd mit häufigen Flügelschlägen, Warnruf durchdringend, gereiht gick gick, Lockruf bussardartig, aber weicher, piä. Locker bewaldete Landschaften, Lichtungen, Waldränder, baut große Baumnester oder übernimmt Nester anderer Vögel. So.
Ja. Ja.
Das war der Habicht. Gut, und was ich noch gelesen habe in dem Greifvögel Europas, ganz kurz, in dem Greifvögel Europas von Kosmos, wo ja ein bisschen mehr dazu steht. Mhm. Und das ist mir auch schon aufgefallen, Habichte haben oft so krass orangene Augen, wohingegen Sperber eher gelbe Augen haben. Und das wurde da erklärt, je älter der Vogel, desto orangener beim Habicht das Auge. Das bedeutet, es gibt so vierjährige Habichte, die haben auch gelbe Augen, so wie Sperber.
Ja.
Aber wenn du einen Vogel, einen Habicht siehst mit diesem krass Orange, also das ist, dann weißt du auf jeden Fall, es ist A, ein Habicht und B, der ist schon ein bisschen älter. Das finde ich super spannend.
Super interessant, wusste ich nicht, weil ich habe mich das auch gefragt. Ich habe diese Orangen, sieht man ja auch auf den gemalten Bildern oft.
Genau, und das ist aber natürlich auch gefährlich, weil du kannst nicht, wenn du so einen Vogel siehst mit gelben Augen, kannst du nicht sagen, das ist klar ein Sperberweibchen, weil Habichte haben orangene Augen. Nee, nur ältere Habichte haben orangene Augen.
Ja.
So.
Ja, verstehe.
Ja, das ist, fand ich noch ganz, ganz spannend.
Mhm.
So, haben wir irgendwas vergessen? Ich habe was als Überleitung zur Kultur, falls wir nichts vergessen haben. Ansonsten, ich glaube nicht, wir haben eigentlich ganz gut. Achso, es sind Standvögel übrigens, sie ziehen nicht weg. Fällt mir noch ein.
Nein, alles gut. Lass uns doch mal einfach, was würde, hast du denn als Überleitung?
Ja, ich habe als Überleitung was. Und zwar, seit ich mich auf diese Folge vorbereite oder immer, wenn ich über diesen Vogel nachdenke, habe ich im Kopf immer, pass auf, ich mache es jetzt vor, mal gucken, ob du es kennst. Der Wolf, das Lamm, der Habicht schreit Hutz! Kennst du das?
Ich bin zu jetzt. Nein, was ist das?
Du kennst es nicht?
Nein.
Ich glaube, das kennen alle anderen. Harpe Kerkeling 1991, das hat ihn meiner Meinung nach berühmt gemacht, wo er das Stück Hutz, das hat er erfunden.
Ja.
Mit seinem Kollegen. Er ist irgendwo in der westdeutschen bürgerlichen Szene aufgetreten, als wurde angekündigt als ein fiktiver polnischer, ich glaube, Opernsänger mit einer zeitgenössischen Oper mit dem Namen Hurz. H-U-R-Z. Mhm. Hurz! Und Harpe Kerkeling, ich glaube, das kennen die meisten, die uns zuhören, hat sozusagen dort mit Perücke, er war noch nicht so bekannt, steht am Klavier und sein Kollege spielt Klavier, wahnsinnig schräg und schlecht Klavier. Und er sagt mit diesem polnischen Akzent, trägt er dieses Stück vor. Und es geht die ganze Zeit eigentlich nur um der Wolf, das Lamm auf der grünen Wiese, der Wolf schreit, Hut! So. Und die Leute sitzen im Publikum und es ist unglaublich witzig, weil sie natürlich das ernst nehmen.
Ja.
Und dann hinterher analysieren. Und dann gibt es Leute, die sagen, fangen ernsthaft an, das sozusagen zu analysieren. Und andere sagen, was war das denn jetzt? Und ja, ich habe mich gerade nicht zum Affen gemacht, weil ich glaube, dass es viele kennen werden. Wer es nicht kennt, guckt es sich bitte an bei YouTube. Und da ruft, ich glaube sogar, am Anfang ist es immer nur der Wolf, das Lamm. Und dann, als die Leute nach der Besprechung, wiederholt er das nochmal. Und da auf einmal kommt der Habicht darin vor. Und immer, wenn ich dieses Wort lese, höre, daran denke, habe ich Hape Kerkeling im Kopf, wie er der Habicht singt. So.
Okay. Verstehe. Ja. Gucke ich mir nachher mal an. Ich kannte das
Solltest
nicht.
Solltest du. Es ist wirklich eine, ja, es ist eine Sternstunde, finde ich, des deutschen Fernsehens und auch des deutschen, der deutschen Comedy, die ich ja sonst überhaupt nicht mag, aber Hape Kerkeling ist für mich einer der wichtigsten und auch lustigsten Menschen, die mich sehr geprägt haben.
Ja, der ist auch gut, finde ich auch.
Neben Pumuckl.
Und der ist nicht dumm, das ist auch wichtig.
Nee.
So, jetzt, es gibt auch zum Habicht viele Lieder, sei es jetzt im Englischen, auf Englisch heißt er ja Hawk, oder im Deutschen. Ich habe ein deutsches Lied rausgesucht, weil ich dachte, warum nicht? Habe ich einfach gedacht. Da gibt es eine Band, die heißt I am Jerry. Ich hatte noch nie von denen gehört, aber scheinbar waren die schon bekannter, vor allen Dingen so um 2010 rum, aber auch länger. Die sind dann auch aufgetreten bei Rock am Ring und so. Die machen so ein bisschen Rock, Indie, Elektro-Rock, aber mit Hip-Hop gemischt. Also eigentlich machen sie alles. Und die haben ein Lied rausgebracht, das heißt, oder ein Album eigentlich, das heißt Habicht.
Mhm.
Und das kam 2016 raus.
Mhm.
Und das Lied ist auch, finde ich, ganz gut. Die sind dann so zusammen aufgetreten mit Deichkind und Wanda und so in die Richtung. Sind junge Männer, vier junge Männer aus Nordrhein-Westfalen. Sprockhövel. Habe ich noch nie von gehört.
Das klingt so nach Münsterland.
Ja, genau. Und bevor ich das jetzt abspiele, werden wir noch ziehen. Und dann muss ich leider abspielen und einen Abflug machen, weil ich mit meinem Finger weg muss. Also du darfst jetzt mal Stopp sagen. Wir haben ganz viel in der Büchse.
Ja, okay, das heißt in der Büchse. Das heißt, wir machen nächste Woche die Kontrolle oder privat.
Ja, müssen wir machen.
Also jetzt, liebe Leute, jetzt eure Wünsche.
Keine Zeit.
Ja, kein Problem. Ich bin gespannt, was es sein könnte. Und sage...
Warte, und jetzt, los.
Hurz, Stopp.
Das Rotschwänzchen.
Ja, das ist super.
Das mag ich auch sehr gerne.
Ist übrigens, passt gut in die Zeit, weil ich letzte Woche das erste Pärchen wieder gesehen habe. Hausrotschwanz kommt jetzt langsam, oder im Westen bei euch sowieso, aber kommt so zurück. Ist ja auch nur überwintert eher in Westeuropa, Frankreich und so weiter. Gartenrotschwanz kommt ein bisschen später. Finde ich gut. Müssen wir uns nur darauf einigen, ob wir, wenn wir jetzt Rotschwänzchen gezogen haben, welche Art wir machen. Weil es sind tatsächlich zwei. Da kann man nicht...
Man kann ja beide machen, oder?
Kann man machen.
Also weiß ich jetzt nicht. Würde ich auch machen, weil also...
Muss ich mal gucken. Also können wir auf jeden Fall machen. Also das lass uns das machen. Aber...
Gucken wir mal. Wir besprechen
die meisten Leute sagen ja auch Rotschwänzchen. Das ist ja auch, ist ja auch süß, finde ich. Rotschwänzchen ist schöner als Hausrotschwanz. Ist so ein schlimmes, langes deutsches Wort.
Genau. Ein schöner Vogel.
Ist ein super toller Vogel.
So, ich werde jetzt Play machen für den Habicht. Marit Jod, Jung, wir sprechen Marit uns Jod, ganz bald.
Viel Erfolg beim Arzt. Ne?
Danke.
Und bis dahin.
Tschüss.
These are the shines. mich das auf, mich das auf. Das ist, was ich brauch, das ist, was ich brauch. Ich will nur hier raus, ich will endlich raus, ganz weit raus. Und ich bin vom Tag, und du fang mich auf. Keine Chance hab ich. Ich fliege hoch wie ein Habich. Am vollsten Strand lang ich, sang ich. Das mach, dann werd ich ausgelacht. Doch ich denke nicht daran. Das, was ich brauch, das, was ich brauch, was ich brauch. Ich hör nicht auf, ich hör niemals auf. Ich nie genug, also geh ich rauf auf mein Haus und spring vom Dach und sie fangt mich auf. Keine Chance.